Schläfst du, Mutter? Eine Novelle von Jakob Wassermann aus dem Jahre 1897. Peter Vogelsang geht auf den Grillempfang, hat eine lange Nase und Ohren wie ein Hase. Ich lasse sie schreien, die Knirpse, dachte Peter und schritt würdevoll seine Straße für Bass. Das Spottgedicht stammte vom Herrn Lehrer selbst, aber Peter war fest überzeugt davon, dass ihn diese Kinderei gleichgültig lasse. Wenn er in den Zwischenpausen träumerisch, fast tiefsinnig im Schulhof stand, hinten am Zaun, wo man auf den Fluss hinabsehen konnte, der so ruhig und so klar vorbeiströmte, oder wenn er abseits von dem Knäuel der Aufgeregten mit nachdenklich verschränkten Armen dastand, musste ihn oft die spöttische Mahnung des Lehrers aus seinem Sinnen wecken. Aber Peter lächelte nur. Und dieses Lächeln war nicht ohne eine gewisse Geringschätzung, denn er war bei seinen 9 Jahren schon ein beachtenswerter Philosoph, der über den lieben Gott bereits sein ganz bestimmtes Urteil hatte. Es war ein Mittwochnachmittag und er ging spazieren. Er trug einen dünnen Spazierstock aus Weichselrohr. Die Mutter hatte ihn erst gestern gekauft. Und damit hieb er fortwährend auf die Einfassung des Trottoirs los. Gerade als konnte er sich damit von einer Summe innerer Zweifel befreien. Am Lilienplatz ertönten die Schmiedehämmer und das war ein heller, fast klagender Laut. Peter blieb stehen, denn diese Töne fesselten ihn sehr. Klang es nicht, wie wenn die alten und berühmten Recken mit ihren Schwertern aufeinander loshieben? Wahrlich, wenn man die Augen schloss, so konnte man glauben, Laurin kämpfe mit Dietrich von Bern. Dann sah er noch zu, wie einem Pferd die Hufeisen erneuert wurden. Und so beklommen war sein Herz bei diesem Schauspiel, dass ihn selbst der arge Gestank des angesenkten Hufs nicht vertreiben konnte. Er staunte nur, dass ein Pferd so schön Stille halten konnte, während man ihm Nägel in die Füße schlug. Er ging weiter, aber das Staunen über diesen sonderbaren Umstand wollte ihn gar nicht mehr verlassen. Er dachte, man sollte das einmal bei mir probieren, man sollte mir einmal Nägel in die Füße schlagen. Erstens würde ich schreien und dann würde schon Papa kommen. Als er sich der Fischergasse mit ihrem schlechten Pflaster und ihren kleinen, baufälligen Häusern näherte, dachte er, dies Fürth ist doch eine hässliche Stadt. Warum hat mich der liebe Gott nicht in einer Stadt mit schöneren Häusern geboren werden lassen? Schon der Name ist hässlich. Es gibt doch so schöne Städte. Babylon oder Bagdad oder Palmyra. Seine kindliche Sehnsucht machte seine Schritte größer und hurtiger. Bald lagen die Wiesen vor ihm. Lange Zeit verfolgte er die Landstraße, die kahl und schattenlos dalag, während der weiße Staub sie gleich einer Mehlschicht bedeckte. Am wolkenlosen Himmel stand die Sonne und alles Land lag da. Leblos, gleichsam schlaftrunken. Bienen und Hummeln summten vorbei und der Kohlweißling und das Pfauenauge flatterten umher. Hinter den Hügeln drüben erhob sich ein Dorfkirchturm einsam in die Luft, lang und schmal wie eine Lanze. Ein leichter Schleier verhüllte die Fernen, und je weiter sich der Knabe von der Stadt entfernte, desto stiller, desto feiertäglicher wurde es in der Runde um ihn. Er hätte immer zuwandern mögen in diese große Ebene hinaus, die so trügerisch den Schein eines Unermesslichen weckte. Nichts fesselte das Auge hier, und stets sah man die schwere, gleichförmige Linie des Horizonts. Aber dies Flachland birgt Schönheiten, die denen der Nacht verwandt sind. Peter Vogelsangs Ziel war der Wald, und während er weitertrippelte, überließ er sich völlig seinen Träumereien. Wie herrlich wäre es, wenn er jetzt als Anführer einer Armee die Straße zöge. Natürlich müsste er dazu schon groß sein und stark, stärker als Haushammers Fritz, ja sogar stärker als der Vater selbst. Er blieb stehen. Nein, am Ende war es doch viel hübscher, Kapitän zu werden, Seeräuber zu werden. Er legte den Finger an die Nase und sann emsig darüber nach, was wohl ersprießlicher sein möchte, Feldmarschall zu werden oder Seeräuber. Wenn er aber bedachte, dass man es vom Feldmarschall gar leicht zum Kaiser bringen kann. Es war schwer, darüber ins Klare zu kommen. Er wollte die Bäume an der linken Seite der Straße zählen, bis hinauf zur Hügelspitze, Und wenn eine gerade Zahl herauskam, wollte er Kaiser werden. Und wenn eine ungerade herauskam, wollte er Seeräuber werden. Wenn das Tante Lina wüsste, würde sie natürlich wieder lachen. Aber wovon verstand sie denn eigentlich etwas? Überhaupt, die Mädchen verstehen ja gar nichts, sagte er finster vor sich hin. Er hasste die Mädchen. Und obwohl Tante Lina schon verheiratet war, rechnete sie Peter doch zu den Mädchen. Sie redete immer bloß von ihrem Alfredchen und von ihren neuen Tüllgardinen oder so. Und vom lieben Gott zum Beispiel verstand sie gar nichts. Auch hatte sie nicht einmal gewusst, dass die Sonne größer ist als die Erde. Das Empörendste war aber, dass sie immer vom Storch sprach, der die kleinen Kinder bringe. Als ob er das geglaubt hätte, solche Kindermärchen. Und er versank in tiefes Grübeln. Eigentlich war er doch noch nicht fertig mit diesem Storch. Wer sollte einen denn sonst bringen, wenn es nicht der Storch war? Aber andererseits, welches Interesse konnte der Storch daran haben, dass die Menschen Kinder bekämen? Ja, und es war der Hauptpunkt. Im Herbst ziehen doch die Störche fort, können also keine Kinder bringen. Er wusste aber ganz genau, dass die Kinder auch dann auf die Welt kommen, wenn gar keine Störche mehr da sind. Und was ist dies für ein geheimnisvoller Ort, wo die vielen winzigen Kinderchen hegen? Ein großer See, von dunklen Wildnissen umspannt, rosenfarbene Vögel schwimmen darauf umher und am Rand steht himmelhohes Schilf und es gibt keinen Tag und es gibt keine Nacht dort, sondern immer nur ein seltsames Dämmern und eine Prinzessin liegt im Wald und ist verzaubert und schläft, bis der Königssohn kommt. Er betrat den Wald. Schlanke Föhren standen da, soweit man sehen konnte. Ringsherum war es halbhell, aber wenn man zwischen den Stämmen durchschaute, wurde es dunkler und immer dunkler, bis sich der Blick in der Nacht verlor. Der Boden war schwellend weich und glatt, denn er war von Nadeln ganz besät. Ein Specht hackte unaufhörlich und weit in der Ferne rief der Kuckuck. Drüben am Grabenrand standen große schneeweiße Blüten auf starken Stängeln, und sie schwankten hin und her, wenn ein Luftzug sie traf. Hier und dort waren die Stümpfe frisch abgesägter Bäume und das glatte Holz leuchtete mit seinem dunklen Gelb weithin durch den Wald. Bald schlossen sich die Stämme dichter zusammen und jegliches Geräusch verstummte. Es schien auch, als ob die Bäume höher würden und die Dämmerung breitete sich aus gleich einem Schleier. Müde schlich Peter vorwärts. Spinnfäden, die sich von Stamm zu Stamm spannten, legten sich um seine Wangen und das Unterholz breitete sich aus wie eine kleine Wildnis und erschwerte das Gehen. Erschöpft legte sich der Knabe unter einige Tannen zur Rast nieder. Wie schlank und stolz erhoben sich die starken Bäume, wie weich war dieses Lager trockener Nadeln, wie süß und still war die Luft und wie voll von Frühlingsträumen war sie. Wie schwer wurden die Gedanken und wie heimlich zugleich. Wie fern war die Welt, wie fern der Lehrer mit seinen Schulaufgaben und die dummen Buben alle mit ihren Neckereien. Wie müde konnte man sein und wie froh zugleich. Peter wollte sich bald wieder heben, aber auf seinen Gliedern lastete es wie Blei. Er sagte sich, ich muss ja nach Hause, ich werde sonst zu spät zum Abendessen kommen. Doch er hatte nicht einmal die Kraft, den Kopf zu heben. Es war schön, mit ausgestreckten Gliedern daliegen zu können wie ein Kaiser und ins dunkelgrüne Nadelwerk zu blicken. Immer zu fantasieren, so als ob es keine Menschen gäbe. Wenn er Kaiser wäre, wie schön würde es auf der Welt sein. Nur dreimal in der Woche würde Schule abgehalten. Und dann würde er Stolbergs Wilhelm, der immer während der Rechenstunde am Nacken kitzelte, von seinen Leibwächtern durchprügeln lassen. Aber mitten in die herrlichen Gedanken trat wieder die Sorge um die Heimkehr. Er fühlte es wie einen Druck auf dem Herzen. Ja, es wurde ihm sehr Angst. Aber dennoch fesselte es ihn wie mit Ketten an diese weiche, kühle Walderde. Die Mutter glaubte ihn bei Haushammers Fritz oder bei Tante Lina. Und er lag da, fern von der Stadt, und ihm war so gut. Er hatte nun die Empfindung, als sei er aufgesprungen und wandere heimwärts. Aber in Wirklichkeit waren ihm die Lieder zugefallen und er schlief.